Herzlich willkommen zum Podcast Frauen, Hormone, Fruchtbarkeit, der Podcast über Frauengesundheit im Gespräch mit der MedUni Wien. Dieser Podcast ist ein Ort für alle, die sich für Themen wie Hormonregulation oder reproduktive Gesundheit von Frauen interessieren. Hier tauchen wir tief in die Welt der gynäkologischen Endokrinologie ein und diskutieren die neuesten Erkenntnisse und Fortschritte in diesem spannenden Feld. Mein Name ist Orphan Schandl und ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen von den FachexpertInnen der MedUni Wien zu lernen. Heute spreche ich mit Professor Georg Pfeiler und Professor Johannes Ott zum Thema Osteoporose. Liebe Hörerinnen, bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchten wir Sie darüber informieren, dass diese Folge in Zusammenarbeit mit Norsan entstanden ist. Die Werbeblöcke stehen in keiner Verbindung zur Medizinischen Universität Wien. Norsan ist der Omega-3-Spezialist aus Norwegen und versorgt Sie mit hochwertigen Fisch- und Algenölen, die Ihnen die richtige Dosis an Omega-3 liefern, um Ihrem Körper etwas Gutes zu tun. Für Frauen sind hochdosierte Omega-3-Fettsäuren besonders wichtig, sei es für die Herzgesundheit, die Knochen und Gelenke, das Sehvermögen sowie den Erhalt der normalen Gehirnfunktion. Der individuelle Omega-3-Index kann als Selbsttest zu Hause oder bei der behandelnden Ärztin, dem behandelnden Arzt, überprüft werden. Weitere Infos finden Sie unter www.norsan.de und für die Schweizer Hörerinnen unter www.norsan.ch. Lieber Herr Professor Ott, was ist denn eigentlich die Osteoporose überhaupt und wann sind Frauen da besonders gefährdet?
Ja, Osteoporose ist eine Erkrankung der Knochen, wo die Knochenmasse oder Knochendichte abnimmt und im Endeffekt, wenn das fortschreitet, auch ein erhöhtes Knochenbruchrisiko leider für die Betroffenen besteht. Und du hast es schon angesprochen, Frauen haben eine besondere Risikokonstellation und vor allem Frauen nach dem Wechsel, also postmenopausal, weil die Östrogenwerte bei der Frau den Knochen quasi beschützen und wenn einmal diese Hormonlage weg ist, dann beginnt die Knochendichte abzunehmen und damit betrifft es eben vor allem Frauen ab einem gewissen Alter, ja, Menopausenalter in Österreich knapp über 50, 51 ungefähr. Und ab da nimmt das Risiko dann quasi zu, diese Knochendichte, Knochenmasse zu verlieren. Und im Endeffekt, wenn das stark voranschreitet, eine Osteoporose, also wirklich die Schwäche und den Mangel dann zu entwickeln.
Herr Professor Pfeiler, können Sie uns sagen, wie häufig eigentlich Osteoporose bei Frauen auftritt und wann eine Frau da besonders gefährdet ist?
Ja, Osteoporose ist eine ehrlicherweise sehr häufige Erkrankung, die vorwiegend Frauen betrifft. Es ist eine Erkrankung, die per se ja kein Krankheitsgefühl mit sich bringt und auch keine Schmerzen hat, weil Osteoporose eben ein erhöhtes Frakturrisiko bedeutet und betrifft jede dritte Frau, kann man sagen, ab dem 50. Lebensjahr. Die Fraktur tritt vorwiegend in den jüngeren Lebensjahren im Wirbelkörperbereich, in höheren Lebensjahren in der Hüfte auf, aber es können auch andere Knochen betroffen sein, Unterarmfraktur oder Oberarmfrakturen sollen hier genannt werden. Und die Fraktur selbst ist dann wiederum der größte Risikofaktor für eine weitere Fraktur.
Das heißt, Osteoporose kommt sozusagen unsichtbar, das heißt, man kann sie haben, ohne es zu wissen. Welche Rolle spielt da vielleicht auch die Genetik? Ist das eigentlich vererbbar?
Ja, genetische Faktoren spielen hier eine Rolle. Es gibt die Möglichkeit, sich das Frakturrisiko für die individuelle Patientin auszurechnen. Und ein Parameter, der das Risiko beeinflusst, ist zum Beispiel die Hüftfraktur der Eltern. Liegt so eine Hüftfraktur bei einem Vater oder bei der Mutter vor, so hat man selbst auch ein erhöhtes Risiko für Osteoporose bzw. für Frakturen. Andere Faktoren sind aber natürlich auch dann der BMI, dann natürlich ganz wichtig, wie schon angesprochen, die hormonelle Lage und Situation der Patientin, das heißt frühe oder späte Menarche, frühe oder späte Menarche beziehungsweise auch frühe oder späte Menopause, das heißt, wie lang wirken denn Hormone schützend auf diesen Knochen ein?
Sie haben den BMI angesprochen. Normalerweise sagt man ja als Arzt, ein hoher BMI ist eigentlich ein Risikofaktor. Bei der Osteoporose ist das ja anscheinend umgekehrt, oder?
Richtig, ist die einzige Erkrankung, die mir zumindest bekannt ist, bei der man sagen kann, ein hoher BMI schützt vor der Erkrankung.
Warum?
Wobei man dazu sagen muss, bevor ich die Frage beantworte mit dem Warum, dass es keine Empfehlung von uns ist, per se übergewichtig zu werden, nur um sich vor der Osteoporose zu schützen. Also das kann man hier getrost natürlich schon so stehen lassen. Aber ein Punkt ist natürlich, dass das Gewicht selbst ein Motivator für den Knochen ist, die Belastung sozusagen für den Knochen, ein Motivator ist, stärker und fester zu werden, auch qualitativ hochwertiger zu werden. Also man kann sich so vorstellen, der Mann am Mond oder die Frau am Mond aufgrund des deutlich geringeren Gewichts, das man ja dort hat, würde auf alle Fälle eine Osteoporose bekommen, weil einfach keine Belastung vorliegt. Und die Belastung ist für den Knochen ein wesentlicher Punkt, anzubauen und qualitativ stärker zu werden. Also darum auch ganz, ganz wichtig, je mehr sozusagen der Muskel am Knochen zieht und diesen belastet, desto stärker wird auch der Knochen und desto mehr schütze ich mich vor der Osteoporose. Und was man zum BMI noch dazu sagen darf und zum Gewicht sozusagen noch dazu sagen darf, es geht hier eben um die Ernährung auch. Also was esse ich, wie esse ich? Und da sind eiweißreiche Produkte für den Knochen wichtig, weil wir ja eben gesagt haben, je stärker der Muskel, desto stärker auch der Knochen. Und der Muskel braucht ja auch sein Eiweiß.
Jetzt verstehe ich eigentlich noch mehr, warum in meinem Fitnesscenter ein Schild steht und da steht drauf, Frauen brauchen Eisen. Also Eisen im Sinne von Gewichte, Geräte zum Muskelaufbau, zum Krafttraining. Also insofern ist es eigentlich auch ein Plädoyer für, dass auch Frauen eigentlich ganz gut Krafttraining.
Absolut. Es ist bei jeder Patientin oder jeder Ratsuchenden, die zu mir kommt, in die Osteoporoseambulanz oder wie ich sie lieber nenne, Ambulanz für Knochengesundheit, ist immer die Empfehlung zum Krafttraining. Und dieses Krafttraining kann erfolgen mit Pilates, das kann erfolgen mit einem Theraband, das kann erfolgen meinetwegen auch mit Yoga, wenn das sozusagen tatsächlich Muskelaufbau in gewisser Weise beinhaltet, aber sehr, sehr gerne im Fitnesscenter. Bei Fitnesscenter ist es so, dass unser Patientenkollektiv oder Kollektiv der ratsuchenden Frauen ja im Regelfall älter ist. Das heißt, Fitnesscenter ist nicht sozusagen geläufig unter Umständen hier und vielleicht auch nicht das, was die Frauen sich wünschen und vorstellen. Aber das kann man schon wirklich empfehlen. Und was man dazu sagen muss ist, und was ich immer dazu sage ist, es wäre sinnvoll, die ersten ein, zwei Runden im Fitnesscenter mit einem Trainer zu machen. Denn es geht natürlich nicht darum, dass sie hier den Bizepsmuskel alleine aufbauen, wie das vielleicht manche Männer gerne machen, sondern es geht natürlich auch um die Rückenmuskulatur und die Muskulatur im Hüftbereich, weil wir diese Knochen fördern und schützen wollen. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen darf, ist, der Muskelaufbau schützt auch beim Sturz. Und der Sturz ist im Endeffekt der Vorbote, wenn Sie so wollen, der Fraktur.
Jetzt haben wir schon viel über die Möglichkeiten der Prävention gesprochen, vor allem eben besonders das Krafttraining. Herr Professor Ott, Lebensstil wurde schon so ein bisschen angerissen. Was können Sie da noch dazu erzählen? Wie wirkt sich der oder wie kann man da die Prävention von Osteoporose unterstützen?
Also das Wichtigste hat der Professor Pfeiler jetzt natürlich schon gesagt oder einen der wichtigsten Punkte mit dem Muskelaufbau und der Bewegung und der sportlichen körperlichen Betätigung. Das Zweite, was ja auch in aller Munde ist, glaube ich, ist die Supplementation mit Calcium und aber vor allem auch Vitamin D. Wir sind ja alle relativ Vitamin D-arm, gerade in den Wintermonaten oder wenn wir, so wie der Professor Pfeiler und ich, das halbe Leben nur in der Dunkelheit des Universitätsspitals im AKH verbringen, dann kriegen wir wenig Vitamin D, weil wenig Sonnenlicht ab. Das sind sicherlich ganz, ganz wichtige Dinge, gerade auch schon, wenn sich eine Osteopenie, also die Vorstufe oder gar eine Osteoporose quasi schon festgesetzt hat und schon diagnostiziert wurde, umso mehr, dass man die gängigen Dosierungen hier einhält, die auch von verschiedenen Leitlinien empfohlen werden. Daneben gibt es auch durchaus Daten zu anderen Nahrungsergänzungsmitteln oder Nährstoffen, aber zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, ganz interessant, wo sich die Daten immer mehr mehren in den letzten Jahren, auch mit großen Analysen, dass die auf eine gute Knochendichte schon einen hohen relevanten Einfluss haben und auch der Mangel eher mit niedrigeren Knochendichtewerten dann vergesellschaftet ist. Also das ist wirklich relativ wichtig. Also Knochenstoffwechsel, aber eben auch die Knochendichte-Messungen da. hier auch sehr fördern, die Omega-3-Fettsäuren. Und Vitamin K wird auch immer wichtiger. Das wäre auch noch ein Mikronährstoff, den es hier in Zukunft wahrscheinlich zu beachten gibt. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Dinge in die Leitlinien und großen Empfehlungen der Dachgesellschaften irgendwann einmal Einfluss für Eingang finden werden.
Herr Professor Pfeiler, wie sollten Frauen während der Wechseljahre mit dem Thema Osteoporose umgehen und welche Untersuchungen sind denn da empfehlenswert?
An und für sich ist die Osteoporose eine Erkrankung, die ja eher im höheren Alter auftritt, in Wechseljahre typischerweise mit dem 51. Lebensjahr. Also per se hat die Frau in diesem Alter noch kein hohes Risiko, sich die Knochen zu brechen. Nichtsdestotrotz verliert hier die Frau an ihren Hormonen. Die ovarielle Produktion von Östrogen wird sozusagen eingestellt und das bedeutet, dass der Knochen leidet, wenn Sie so wollen. Der Knochen verliert das Östrogen und es kann sein, und es gibt einen gewissen Prozentsatz an Frauen, die durch diesen Verlust quasi an Östrogenproduktion sehr rasch an Knochendichte und Knochenqualität verlieren. Und das sehen wir der Frau aber leider nicht an. Und darum ist es hier nicht ungeschickt, dass eine Frau, die im Wechsel ist, beziehungsweise ihre Menstruation eingestellt hat und die orelle Östrogenproduktion eingestellt hat, dass hier einmal eine Knochendichte-Messung erfolgt. Das ist nicht in Übereinstimmung mit der Krankenkasse, weil hier eigentlich erst ab dem 65. Lebensjahr eine Knochendichte-Messung zu erfolgen hat. Aber aufgrund des unter Umständen erhöhten Risikos. Bei manchen Frauen wäre das nicht ungeschickt und zusätzlich vielleicht auch einmal eben das Frakturrisiko bestimmen lassen mit dem Frack-Score, wo man sich eben errechnen kann, wie schaut mein derzeitiges Frakturrisiko aus. Aufgrund genetischer Faktoren, die wir angesprochen haben, aufgrund vielleicht von Lebensstilfaktoren, die wir angesprochen haben, aber auch aufgrund vielleicht von Begleiterkrankungen, die es gibt, Komedikationen, die es gibt, wo wir wissen, dass zum Beispiel Cortison sehr wohl auch den Knochen schädigt und damit das Frakturrisiko steigt.
So, wenn eine Frau das selber machen wollte und auch eine Knochendichte gemacht hätte, häufig ist es in den Befunden ja mittlerweile schon angegeben, aber das findet man in allen Suchmaschinen online relativ schnell. Der Frax-Score ist F-R-A-X, wird der buchstabiert und da gibt es eine Seite von der University of Sheffield, wo man das für jedes Land gesondert quasi berechnen kann und der spuckt dann quasi aus, wie hoch ist das Risiko für eine Osteoporose-Fraktur in den nächsten 10 Jahren, beziehungsweise für eine Hüftkopffraktur in den nächsten 10 Jahren. Und da kommt hoffentlich ein Wert heraus, den wir allen wünschen, von 1% oder 0,5% oder 2% und eben nicht von über 10% oder ähnliches.
Und wo macht man diese Knochendichte-Messungen?
Die Knochendichte-Messung wird per se beim Radiologen im Regelfall durchgeführt. Es gibt eigene Institute, die das auch machen können. Und man kann über den Frauenarzt zugewiesen werden und erhält dann eben eine entsprechende Knochendichte-Messung. Was ich noch ergänzen wollte zu dem Frax ist, dass es sinnvoll ist, das mit einem erfahrenen Arzt durchzuführen, damit man eben je nachdem, was für ein Frakturrisiko dann berechnet wird, wie der Professor Ott schon gesagt hat, auch einschätzen kann, was mache ich denn damit? Also wenn das sehr niedrig ist, wie ist sozusagen mein weiteres Vorgehen? Aber vor allem, wenn es hoch ist, wie ist mein weiteres Vorgehen? Also es ist, glaube ich, nicht sinnvoll, das alleine zu berechnen, sondern immer einen entsprechenden geschulten oder erfahrenen Arzt aufzusuchen, mit dem das zu berechnen und das weitere Prozedere, also das weitere Vorgehen in weiterer Folge auch dann festzulegen.
Wir haben es schon angesprochen, liebe Hörerinnen, das Osteoporose-Risiko steigt also ab der Menopause. Für alle, die sich jetzt auch für die Menopause selbst interessieren, euch sei die Folge 6 unseres Podcasts sehr nahegelegt. Da sprechen die Kolleginnen und Kollegen von Professor Ott und Professor Pfeiler zum Thema Menopause. Jetzt sprechen wir über die Therapieoptionen. Welche gibt es denn da überhaupt bei Osteoporose, wenn eine Frau bereits erkrankt ist?
Nun, wir unterscheiden hier zwischen einer sogenannten Basistherapie und einer spezifischen Knochentherapie, wenn Sie so wollen, mit Medikamenten. Die Basistherapie umfasst das, was wir schon angesprochen haben, nämlich einerseits Krafttraining, ausreichende Supplementation mit Vitamin D, kalziumreiche Ernährung. Wenn das nicht möglich ist, weil zum Beispiel eine vegane Ernährung vorliegt, dann kann man hier auch unter Umständen mit Kalziumpräparaten substituieren. ist im Regelfall nicht notwendig. Man schafft seine 1000 Milligramm Calcium pro Tag eigentlich auch über die Ernährung. Es gibt auch einen calciumrechner.at, wo man sich das ausrechnen kann, wie viel Calcium nehme ich zu mir. Durchschnittlich im Alter von 60, 70 Jahren wird man ca. 500, 600 Milligramm Calcium zu sich nehmen, ohne darauf zu achten. Wenn man jetzt ein bisschen darauf achtet, dann schafft man seine 1000 Milligramm Calcium. Zum Beispiel als Veranschaulichung: in 10 Decker Emmentaler habe ich 1000 Milligramm Calcium. Wenn ich also ein Emmentaler Brot esse und auf einem Emmentaler Brot sind ja 5 Decker typischerweise drauf, sind das 500 Milligramm Calcium, na, da bin ich schon gut dabei. Wichtig zu wissen ist vielleicht in diesem Zusammenhang auch, je härter das Milchprodukt, desto mehr Calcium. Also in der Milch wenig Calcium und im Hartkäse viel Calcium. Zur spezifischen Therapie, also medikamentösen Therapie der Osteoporose, kann man sagen, gibt es mehrere Wege, die zum Ziel führen. Es gibt die sogenannte knochenabbauhemmende Therapie, antiresorptive Therapie, dazu gehören Bisphosphonate oder aber auch das Denosumab, der Antikörper. Und es gibt die sogenannten knochenaufbaufördernden Medikamente, anabole Therapie, wo Teriparatid oder Romosozumab dazugehören. Und eine Therapie, die eigentlich eine Kombination darstellt, anabol-antiresorptiv, also knochenabbauhemmend und knochenaufbaufördernd, ist die Hormontherapie, menopausale Hormontherapie, oder bei jungen Frauen würde man sie Hormonersatztherapie nennen. Was ich hierzu noch anmerken möchte, ist, dass die ÖGKM, die Österreichische Gesellschaft für Knochenmineralstoffwechsel oder, wenn Sie so wollen, Osteoporose-Gesellschaft, eine neue Leitlinie 2024 publiziert hat, nachzulesen seit circa 1 bis 2 Monaten, wo sowohl die Diagnostik, aber als auch natürlich die Therapie und Prävention ausführlich für Kolleginnen und Kollegen beschrieben worden ist.
Und da steht zum ersten Mal drinnen, dass man auch zur Prävention eigentlich die Hormonersatztherapie, so sie ein korrektes Risiko-Nutzen-Ausmaß erreicht, verwenden kann. Das ist relativ neu, das ist ein echtes Novum, weil bisher die Hormonersatztherapie oder auch menopausale Hormontherapie immer nur quasi gegolten hat als Therapie- oder Präventionsoption, wenn gleichzeitig starke Hitzewallungen oder Wechselbeschwerden vorliegen. Also das ist gerade für die normal postmenopausale Frau, also über dem Alter von 50, eine sehr schöne neue Sache, weil wir jetzt auch wissen, dass wenn wir junge, gesunde Frauen im Alter von 50, 52, 48 vor uns haben, die Standard-Hormonersatztherapie eigentlich kaum ein Risiko hat, und auch die Geschichte mit dem Brustkrebs und so weiter ist eigentlich nicht so schlimm, beziehungsweise hat für 8 bis 10 Jahre keine Risikoerhöhung, und damit ist es, dadurch, dass es auf den Knochen sehr wirksam ist, eigentlich eine sehr gute Option. Du hast das schon vorher angesprochen, gibt diese Folge 6 unseres Podcasts, wo es darum geht, wo es überhaupt keine Diskussion gibt. Das, was der Professor Pfeiler vorher auch schon angesprochen hat, ist die Situation des vorzeitigen Wechsels. Also wenn eine Frau das Pech haben sollte, dass sie vor dem 40. Lebensjahr in die Situation der Menopause und Postmenopause kommen sollte, da ist die Hormonersatztherapie im Sinne einer richtigen Ersatztherapie, weil man ja ersetzt, was sie an Hormonen sonst hätte, wirklich eine wahnsinnig wichtige und gute Geschichte zur Prävention, zur Verhinderung von Knochenbrüchen, aber auch von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Du hast es jetzt gerade ganz kurz angesprochen, das Brustkrebsrisiko. Das heißt, es ist eine Abwägung zwischen Nutzen und Risiko. Wie hoch ist dieses Risiko oder warum hat das ein Risiko?
Naja, es wird immer verglichen mit Frauen, die in dieser Phase nach 51, 52 Jahren Hausnummer, also normalem Wechselalter, keine Hormone nehmen, und Hormone machen halt ein bisschen was. Die haben ihre Gewebswirkung und ihre anderen positiven Wirkungen natürlich auch, und daher auch ein paar Risiken. Wie gesagt, in der anderen Podcast-Folge wird mehr darüber geplaudert mit der Frauärztin Kaufmann und mir. Prinzipiell die Brustkrebssache ist nicht der Hauptpunkt. Wenn man natürliches Estradiol und Progesteron, Gelbkörperhormon, verwendet, ist man eigentlich für 8 bis 10 Jahre der Anwendung hier auf der sicheren Seite. Was man sich genauer ansehen muss, ist sicherlich die internistische Seite, wenn andere Risikofaktoren vorliegen. Wir haben das Übergewicht, und die Adipositas vorher auch schon genannt mit Body Mass Index, wenn geraucht wird, wenn Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atherosklerose und so weiter bestehen, da muss man schon mehr aufpassen, dass man mit dem Östrogen nicht irgendetwas schlecht macht für die betroffene Frau.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass wir hier einfach bei der Hormontherapie, aber im Endeffekt wie bei allen medikamentösen Therapien, die wir einsetzen, uns gut überlegen müssen, was ist der Benefit für die Patientin, was ist das Risiko für die Patientin, was bringt die Patientin selber für ein Risiko mit, und dass man nicht überschießend oder zu wenig, wie wir es in den letzten Jahren vielleicht gemacht haben, diese Medikamente dann einsetzen. Weil die Hormonersatz- oder menopausale Hormontherapie ist doch deutlich in Verruf geraten, obwohl wir die meisten Daten zu dieser Therapie haben und ausgezeichnete Studien zu dieser Therapie haben und uns sehr sicher sein können, dass diese Therapien sehr gut funktionieren und für die Frauen, die es benötigen, auch wirklich gut zum Einsatz kommen können.
Zum Abschluss vielleicht, was sind denn die wichtigsten Punkte, die jetzt Frauen in Bezug auf Osteoporose beachten sollen?
Zusammenfassend, glaube ich, kann man als Ratsuchende sich überlegen, wie schaut es in meiner Familie aus? Gibt es da sozusagen vermehrt Frakturen? Gibt es da Verwandte, die eine Osteoporose haben oder dementsprechend auch schon therapiert werden? Wie schaut es bei mir aus? In welchem Lebensalter, in welcher Lebensphase befinde ich mich gerade? Wann ist denn mein Wechsel eingetreten oder wann war meine erste Regelblutung? War das sehr spät? War das sehr früh? Und dann natürlich auch, welche Begleiterkrankungen habe ich, welche Medikamente nehme ich, bin ich schon mal gestürzt, hatte ich schon mal eine Fraktur oder einen Knochenbruch. Wie ist der aufgetreten? Es ist ein Unterschied, ob ich mit einem Auto gegen einen Baum gefahren bin, mit einer Geschwindigkeit von 180 km/h, oder ob ich aus dem Stand gestürzt bin und mir den Unterarm gebrochen habe. Aus dem Stand hinfallen und sich etwas brechen ist per se Indikator für eine osteoporotische Fraktur und wäre per se gemäß unserer neuen Leitlinie auch die Indikation, eine Therapie einzuleiten. Also das Wichtigste ist eigentlich daran zu denken, habe ich mir was gebrochen oder nicht. Und dann ist natürlich immer die Frage von einer Patientin oder Ratsuchin, was kann ich machen? Und da möchte ich erinnern noch einmal an die Basistherapie, was wir machen können, was Sie machen können. Das ist eine ausgewogene Ernährung, eiweißreiche Ernährung, kalziumreiche Ernährung und, wie schon gesagt, das Krafttraining. Und wenn ich dann mir noch unsicher bin und mir denke, ich brauche mehr, dann würde ich eine entsprechende Ambulanz oder einen entsprechenden Arzt aufsuchen und mir zusammen mit diesem Arzt das Frakturrisiko ausrechnen. Und dann kann man entscheiden, wie gehe ich weiter vor, was brauche ich.
Das ist großartig, dem habe ich gar nichts hinzuzufügen.
Herr Professor Pfeiler, können Sie uns sagen, wie häufig Osteoporose bei Frauen auftritt und wann eine Frau eigentlich besonders gefährdet ist?
Osteoporose ist eine per se sehr häufige Erkrankung, die vor allem bei Frauen auftritt. Jede dritte Frau über dem 50. Lebensjahr wird einen osteoporotischen Knochenbruch erleiden beziehungsweise hat das Risiko, eine Osteoporose zu erleiden. Und es ist auch so, dass diese Erkrankung mit einer relativ hohen Mortalität, also Sterblichkeit, verbunden ist. Man kann sagen, dass die osteoporotische Hüftfraktur oder die Letalität der osteoporotischen Hüftfraktur die Sterblichkeit des gleichaltrigen Mammakarzinoms bei Weitem übersteigt. Das heißt, es ist eine Erkrankung, die sehr, sehr häufig auftritt und zweitens, die sehr, sehr gefährlich ist, die die Lebensqualität stark beeinträchtigen kann und tatsächlich auch ans Leben gehen kann. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, dass man präventiv anfängt zu arbeiten, in hoffentlich jungen Jahren, und zweitens frühzeitig therapeutisch eingreift. Und wann betrifft es die Frau vor allem, wann ist sie vor allem gefährdet? Dann, wenn der Eierstock aufhört, Östrogene, also weibliche Geschlechtshormone, zu produzieren. Dann steigt das Risiko, weil weibliche Geschlechtshormone, vor allem das Östrogen, schützt den Knochen und stärkt den Knochen. Und wenn das wegfällt, dann steigt das Risiko für eine Fraktur.
Und das Sterblichkeitsrisiko steigt deswegen, weil man sich nach einem großen Knochenbruch einfach nicht mehr erfängt, sozusagen.
Ganz richtig. Also es ist tatsächlich so, osteoporotische Hüftfraktur der 80-jährigen Frau, da verstirbt ein Drittel innerhalb des ersten Jahres. Und das liegt natürlich mit der Immobilität und dem Thromboserisiko, aber auch natürlich dann mit der Atemtätigkeit, Infektionsrisiko etc. zusammen, ja.
Vielen Dank für die Einblicke und das interessante Gespräch und auch an Sie, liebe Hörerinnen, dass Sie dieses Mal dabei waren. Folgen Sie diesem Podcast gerne für mehr Themen rund um Frauengesundheit. In der nächsten Folge sprechen wir über Abortus habitualis. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und freue mich auf ein Wiederhören. Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Norsan, der Omega-3-Spezialist aus Norwegen.